Aber was eben ich in meiner Forschung, auch in der Diss zu Jugendlichen schon immer erlebt habe, ist, dass halt Stadtbilder, so wie wir öffentliche Räume und vor allem die Menschen in diesen Räumen erleben, sehr stark insgesamt unser Denken über die Welt, unsere Wahrnehmung des Alltags erleben. Und dass ich eben bei den Jugendlichen im Münsterland und tatsächlich in Südwestfalen eben erlebt habe, dass es da auch sehr klare, persistente Vorstellungen gibt von ihrer Stadt, von bestimmten Orten, dem Bahnhofsvorplatz, bestimmten versteckten Orten, auch bestimmten Wohnlagen mit ihrer baulichen Struktur, wo dann eben die Vorstellung ist, da sind bestimmte Menschen, mit denen man dann eben eher ökonomischen Erfolg, vielleicht auch eher abweichendes Verhalten assoziiert, so dass, glaube ich, Stadtbilder bei sehr vielen Menschen sehr stark die Vorstellung von der Welt als Ganzer prägen.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Herzlich willkommen bei Musi Sociology, dem Podcast, wo wir mit SozialwissenschaftlerInnen über Musik reden und manchmal auch mit KünstlerInnen über Gesellschaft. Aber heute haben wir Sozialwissenschaftler hier. Ich mache das zusammen, ich mache das nicht alleine. Ich bin André und mache das mit Daniel. Hallo Daniel.
Hallo André. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Die letzten beiden Folgen haben wir immer alleine bestritten.
Ja, durch Krankheit und Termine ging das irgendwie nicht anders. Aber ich habe festgestellt, ich finde es irgendwie schöner mit dir. Ich finde, das ist aufregender, abwechslungsreicher. Also man hat so eine konzentrierte Stimmung gehabt bei den letzten beiden Podcasts. Aber
wir brauchen wieder mehr Chaos.
Wir brauchen mehr Chaos, genau. Und heute bin ich mir sicher, dass wir Chaos hinkriegen, denn du hast einen guten Freund mitgebracht.
Genau. Wir sind zu dritt und das kann man ja vielleicht mal so zur Transparenz mal machen. Wir laden uns ja hier ganz unterschiedliche Leute ein. Wir laden uns manchmal Leute ein, die kennen wir gar nicht. Deren Arbeit kennen wir, dann fragen wir die, kommen sie. Heinz Bude zum Beispiel, und dann sagt er auch noch zu und dann kommt er tatsächlich und dann ist man ein bisschen aufgeregt und freut sich, dass der kommt, weil das tatsächlich so eine Koryphäe in der Soziologie ist. Dann laden wir uns Leute ein, die kennen wir schon irgendwie so aus dem Arbeitskontext, mit denen haben wir schon mal zusammengearbeitet und daher kennen wir sie. Und manchmal laden wir uns Leute ein, das sind Freunde. Und heute aber auch...
Auch Koryphäen, ja.
Auch Koryphäen und wir kennen ihn auch aus dem Arbeitskontext. Weil nämlich André und ich zusammen mal ein Seminar gegeben haben an der Uni Rostock und an der HU Berlin zu ländlichen Raum in und haben geforscht in einem ganz kleinen Dorf im ländlichen Raum und haben uns dahin unseren heutigen Gast eingeladen, der dann nämlich als Experte den Studis erzählt hat, wie man eigentlich im ländlichen Raum forschen kann. Und dieser Experte, das war Tobias Mettenberger. Hallo Tobi.
Hallo ihr beiden.
Ich kann jetzt gar nicht anders als Tobi sagen, weil wir kennen uns wirklich schon lange. Wir kennen uns seit dem Studium.
2007, 2008, als ich unbedingt nach Berlin wollte und dann dahin konnte und dann gemerkt habe, da gibt's auch jemand, der mag Nahverkehr, der mag Borussia Dortmund, fettige Kulinarik.
Genau. Und dann sind wir beide tatsächlich uns sehr nahe gekommen, weil wir an einem Forschungsseminar teilgenommen haben, in dem wir in Denver, in Colorado zusammen geforscht haben. Und als Studis musste man sich dann ja auch irgendwie eine preiswerte Unterkunft genehmigen und das war dann so, dass wir zu viert, vier Jungs in einem Raum geschlafen haben. Und da waren wir beide zusammen in einem Raum und haben die Burger von Denver gekostet.
Da habe ich heute Morgen noch dran gedacht tatsächlich und dann auch gemerkt, dass auch diese Reise zwei gemeinsame Bezugspunkte zu meiner Forschung hat, mit Blick auf Matt und einen Hotdog-Laden in Boston.
Stimmt.
Und mir ist auch noch eingefallen, dass ich mich die ganzen Tage darauf gefreut habe, euch mal gemeinsam zu treffen und zu sprechen, aber dass es eben tatsächlich diese Begegnung im nördlichen Brandenburg gab, wo wir eben auch schon im Kontext ländlicher Räume für einen Tag zusammen waren.
Und dann ist es eben tatsächlich auch so, dass wir uns wirklich seitdem wirklich gut kennen. Du hast öfter auf meine Tochter aufgepasst und wir haben uns gegenseitig privat immer verfolgt, was wir so tun und haben lange in Berlin zusammen gelebt. Du kommst ja eher aus dem ländlichen Raum ursprünglich.
Ja, ich komme aus einem dörflichen Ortsteil einer Mittelstadt am Bodensee, wo ich als Jugendlicher und auch schon als Kind gedacht habe, das ist total ländlich, weil ich auf dem Dirke-Atlas immer gesehen habe, die richtigen Großstädte in Deutschland sind nirgendwo so weit weg wie von meinem Dorf. Ich damals schon Eisenbahn, Autobahn, Infrastrukturen geliebt habe, dann eben auch tatsächlich immer nach Berlin wollte, anders als Kraftklub oder ins Ruhrgebiet, das dann auch geklappt hat.
Den Kraftklub hatten wir auch schon mal hier.
Das glaube ich.
Ja.
Und dann aber auch gemerkt habe, schnell, so ländlich war es gar nicht. Das BBSR sagt, der Landkreis Konstanz ist verdichtet. Das Thüneninstitut sagt, er ist eher ländlich. Und dass ich dann eben durch das Thüneninstitut auch Regionen kennenlernen durfte, die in vielerlei Hinsicht ländlicher sind.
Hm. Genau. Kurz noch, der Bodensee ist näher an Mailand als an Berlin, oder?
Genau, Mailand sind 350 Kilometer, wenn der Zug schnell wäre, könnte man das als Tagesausflug machen, aber Zürich sind 70 Kilometer, die Stadt selbst so groß wie Wuppertal, aber als Agglomeration und hinsichtlich der wirtschaftlichen Stärke ja durchaus eine Global City und auch mit Blick auf Verkehr eigentlich eine der tollsten und krassesten Regionen vor der Tür, die ich damals nie so schätzen gelernt habe.
Ja. Und Tobi war dann immer, also Tobi hat ein bisschen schneller studiert als ich, er hat dann auch sehr früh eine Promotion angefangen. Du hast zu der Situation von Jugendlichen und jungen Menschen in Mittelstädten deine Promotion geschrieben. Tatsächlich haben wir beide angefangen, bei Christine Hannemann noch zu arbeiten und sind dann beide zu Talja Blokland gewechselt. Also du hast dann bei Talja Blokland promoviert. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, weil ich bei Talja Blokland auch gearbeitet habe eine Zeit lang mal. Und hast die Promotion dann abgeschlossen und bist dann hast dann dies und das gemacht und bist aber mittlerweile am Thüneninstitut für, sagen wir mal, Thüneninstitut für ländliche Entwicklung.
Thüneninstitut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen.
Ah, okay. In Braunschweig. Das ist eben nicht das Thüneninstitut in Mecklenburg-Vorpommern, wo André angestellt ist. Oder ist
war,
oder war.
War.
Genau, sondern das ist das in Braunschweig, das von der Bundesregierung auch gefördert wird.
Genau, das ist ja die Ressortforschung des Bundes. Landwirtschaftsministerium, beziehungsweise jetzt Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, quasi das RKI in Grün und so vielfältig wie die Themen des Ministeriums, eben Ernährung, Wälder, Meere, Tiere, aber auch Menschen, ist auch die Ressortforschung. So gibt es dann 15 Fachinstitute, wo ich in dem bin, dass sich eben mit den Menschen, mit den Lebensverhältnissen befasst.
Eigentlich ein sehr, sehr cooles Forschungsinstitut. Also die machen so ganz, ganz spannende Themen und ich finde es auch so schön, dass es so interdisziplinär ist.
Nö, auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch unsere regionalökonomischen, wirtschaftsgeografischen Schwestern bei Wertschöpfung und Innovation. Aber eben, ich finde es auch, dass wir ein sehr großes Bandbreite an klassisch sozialwissenschaftlicher Forschung, aber auch mit Bezüge in den Agrar- und Umweltbereich haben.
Ja, gerade die Land- und Agrarsoziologie ist ja ziemlich dünn aufgestellt in Deutschland. Und ihr seid da als Thüneninstitut schon ein erhebliches, also ziemliches Schwergewicht in diesem kleinen soziologischen Feld, weil es da eben auch nicht so viele Lehrstühle und Ähnliches gibt. Und das wird durch euch ganz gut ausgeglichen, habe ich immer den Eindruck.
Die Land- und Agrarsoziologie hat ja auch seine eigene Geschichte und Ausrichtung. Ich war jetzt mit dir zusammen auch zweimal auf den Kongressen der ruralen Soziologen in Europa und habe immer das Gefühl, es geht sehr viel um Agri, es geht sehr viel um Food, dann auch um Agri-Food und dann bleiben vielleicht noch so 10-20%, die sich so klassisch mit meinen Fragen der Lebensverhältnisse jenseits von Food und Landwirtschaft beschäftigen, sodass ich auch sehr viel von den ruralen Geografen oder auch den Planerinnen und Planern mitnehmen, die eben diese Fragen auch bespielen.
Das ist interessant, das stimmt. Geografen sind da ein Stück weit näher dran an den Phänomenen, so habe ich oft den Eindruck. Ist so eine interessante Brücke, die ich dadurch auch erst gefunden habe, durch diese Kongresse, was total Sinn macht, da mit Geografinnen zusammen sich zu treffen. Andererseits ist es total verblüffend, dass diese Frage der ländlichen Lebensverhältnisse so randständig eigentlich nur behandelt wird, weil da passieren ja die ganzen Dinge. Also da passieren Klimaanpassungsmaßnahmen, da passieren Proteste dagegen, da passieren
Bauern, die da halt irgendwie nach Berlin fahren.
Ja, da passiert gesellschaftlicher Wandel halt. Es wird sehr, sehr spürbar durch, weiß nicht, Zentralisierung von Infrastrukturen, wirtschaftliche Veränderungen und so weiter. Und erfahrbar und erlebbar. Das lohnt sich, da genauer hinzugucken. Und du machst das.
Damals bei meiner Diss auch der Impuls, dass ich ja dann bei den Stadtsoziologen am Lehrstuhl Häusermann, dann Talja Blokland war und mich da unmittelbar diese Fragen interessiert haben, was macht eigentlich das Wohnumfeld mit den Menschen, wie beeinflusst das Handeln, Denken, Wahrnehmung und da war immer die Rede von Quartierseffekten, dass eben das Wohnumfeld, traditionell der benachteiligte Stadtteil mit seiner infrastrukturellen Ausstattung, so wie er soziale Beziehungen und Netzwerke strukturiert und auch in seiner Symbolik eben die Zukunftschancen und Zukunftsorientierung der Menschen prägt. Und ich habe dann eben spannend gefunden, wie ist das eigentlich in ländlichen, kleineren Orten wie der Mittelstadt, wo ich herkomme. Damals war auch mit Blick auf Jennifer Robinson immer so der Tenor, man muss mehr the ordinary betrachten, das Gewöhnliche. Mhm. Ich hatte eben das Gefühl, zwischen diesen Großstädten und Quartieren auf der einen und den extrem vom demografischen Wandel betroffenen ländlichen Schrumpfungsregionen auf der anderen, wie sie in Brandenburg und Mecklenburg thematisiert wurden, gibt's wirklich große, große Lücken, so dass ich dahin bin. Und dann zum zweiten am Thünen-Institut auch gemerkt habe, in den ländlichen Räumen ging es dann eigentlich so 2015, 16, 17 auch so ein Stück weit verstärkt los, auch durch problematische Entwicklungen induziert, dass man eben die Wahl von Donald Trump, den Brexit, die zunehmende Wählerzustimmung zu rechtspopulistischen Parteien in Deutschland, ein Stück weit auch die Gelbwesten in Frankreich als ländliches Problem adressiert hat und damit auch so ein gewisser Rückenwind entstanden ist durch Phänomene, die man sich so natürlich nicht gewünscht hat.
Das ist interessant, weil Daniel Mullis, den wir jetzt ja vor zwei Folgen auch da hatten, die haben ja ein Buch darüber geschrieben, dass sie sagen, dass es so komisch ist, dass man immer, dass man glaubt, das sei so ein Problem des ländlichen Raums, obwohl es natürlich auch in Städten ist. Also Leute wählen auch rechtsextreme Parteien in Städten. Und es gab so ein Interview zwischen Soran Mandani und Jon Stewart in der Daily Show. Heute wurde Soran Mandani dann auch gewählt, also wir nehmen am 5. November auf. Der Bürgermeisterkandidat in New York City. Und sie haben so geredet über New York und wie sehr sie ihre Stadt lieben. Beide schon sehr lange dort, vor allem Jon Stewart schon sehr, sehr lange, auch in den 80er Jahren schon in New York City. Und dann gab es diesen einen Satz, wo Jon Stewart meinte, ja, wir müssen uns auch klar machen, Donald Trump, this city created Donald Trump. Und dann gab es erstmal so eine Stille im ganzen Studio. Weil ich glaube, die Leute sich das immer bewusst machen müssen. Ja, New York City ist eben nicht nur das progressive Melting Pot, sondern es ist eben auch die Stadt, die Donald Trump erschaffen hat.
Du sprichst da einen ganz zentralen Punkt an, der mich und auch viele Kolleginnen und Kollegen am Thünen-Institut sehr bewegt. Eben die große Frage, die gerade auch in der Politikberatung immer an uns gerichtet wird. Inwiefern sind bestimmte Herausforderungen und Entwicklungen per se ländlich? Ja. Und da haben wir halt eben gerade auch mit Blick auf alltägliche Unzufriedenheiten, Daseinsvorsorge-Unzufriedenheiten, aber auch politische Unzufriedenheiten, dann eben immer den Impuls, erstmal auszudifferenzieren, zu sagen, die regionalen Disparitäten, die damit reinspielen, sind vielfältig. Die sind nicht ländlich versus städtisch per se. Da spielen natürlich insbesondere unterschiedliche ökonomische Pfadabhängigkeiten und eine Struktur eine Rolle. Stichwort Gelsenkirchen, Kaiserslautern. Natürlich auch noch die Zeit der deutschen Teilung, die sowohl mit Blick auf die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung als auch auf die Einstellung und Orientierung der Menschen ihre Rolle spielt. Und dann hat man natürlich immer diese in der Raumforschung grundlegende Frage, was sind tatsächlich Effekte des räumlichen Kontexts und was sind eher Kompositionseffekte? Einfach, dass man an unterschiedlichen Orten bestimmte Bevölkerungsgruppen mit ihren Werthaltungen, ihren Einstellungen, ihren Alltagserfahrungen überproportional zum Bundesschnitt oder zu anderen Regionen findet.
Ja. Aber sag mal, noch eine andere Frage. Wenn du jetzt sagst, wir müssen mehr auf the ordinary gucken, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, niemand kam um die Stadtbilddebatte rum und wir machen eine Staffel zu Stadtland Raum, die Stadtbilddebatte, in der der Bundeskanzler die Probleme im Stadtbild mit Migration und Abschiebung direkt miteinander verbunden hat. Und manchmal frage ich mich das, ist das Problem des Bundeskanzlers auch, dass seine Erfahrungswelt vor allen Dingen eine sauerländische ist und eben nicht so sehr eine urbane, oder würdest du dem dann widersprechen?
Also ich würde sagen, dass die Erfahrungswelten sicherlich sehr stark prägen, wie wir auf die Welt blicken. Ob das jetzt letztendlich der Aspekt war, der diese Aussage geprägt hat in ihrer strategischen Intention und in der Art und Weise, wie, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Friedrich Merz nicht so oft aus Arnsberg herausgekommen ist. Aber was eben ich in meiner Forschung, auch in der Diss zu Jugendlichen schon immer erlebt habe, ist, dass halt Stadtbilder, so wie wir öffentliche Räume und vor allem die Menschen in diesen Räumen erleben, sehr stark insgesamt unser Denken über die Welt, unsere Wahrnehmung des Alltags erleben. Und dass ich eben bei den Jugendlichen im Münsterland und tatsächlich in Südwestfalen eben erlebt habe, dass es da auch sehr klare, persistente Vorstellungen gibt von ihrer Stadt, von bestimmten Orten, dem Bahnhofsvorplatz, bestimmten versteckten Orten, auch bestimmten Wohnlagen mit ihrer baulichen Struktur, wo dann eben die Vorstellung ist, da sind bestimmte Menschen, mit denen man dann eben eher ökonomischen Erfolg, vielleicht auch eher abweichendes Verhalten assoziiert, so dass, glaube ich, Stadtbilder bei sehr vielen Menschen sehr stark die Vorstellung von der Welt als Ganze prägen.
Ja, ich würde auch sagen, das spiegelt sehr stark so hegemoniale Verhältnisse, Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft wider, wie Friedrich Merz darauf kommt, dass das ein sinnvoller Debattenbeitrag sein kann, das Stadtbild zu messen anhand des Aussehens der Leute. Tobi, du hast ja am Anfang schon gesagt, irgendwie, dass ländliche Räume irgendwie wieder anfangen, interessant zu werden, mit der Adressierung von Problemen, die man ländlichen Räumen zuschrieb. Und ich finde, das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus. Also wir betrachten ländliche Räume nicht als Teil der etablierten Gesellschaft, der Normalität, so. Also was heißt wir, ne? Also dieser Blick ist ein Blick von oben nach unten herab, also ein Herabschauen auf, oh, da gibt es Regionen, die sind problematisch. Mhm. Genauso kann eine bestimmte Bevölkerungsgruppe über eine andere sagen, da ist eine Bevölkerungsgruppe, die ist problematisch und denkt sich Merkmale aus, an denen man die eventuell erkennen könnte oder auch nicht. Und das erscheint einem gewissen Teil der Gesellschaft plausibel, das so zu tun. Und ist damit aber auch Ausdruck von Machtverhältnissen, Sprecherpositionen, Normalitätserwartungen Ausdruck von eben nicht gelungener gesellschaftlicher Integration, also im Sinne von Sozialintegration von bestimmten Gruppen, Regionen und so weiter.
Ja. Nee, da sind, glaube ich, zwei Aspekte drin, wo meine Forschung zu Jugendlichen in ländlichen Räumen und die Metapher des Stadtbilds, wie sie dann in die Öffentlichkeit ging, durchaus Gemeinsamkeiten haben. Zum einen tatsächlich, dass über das vermeintlich nicht Normale, das Abweichende gesprochen wird. Das war auch bei den Jugendlichen so, eben bestimmte Gruppen, die sich vermehrt im öffentlichen Raum aufhalten, die anders sind als sie selbst. Dann ja auch in der Präzisierung, die von verschiedenen Leuten erfolgte, wenn man eben über bestimmte Milieus an Bahnhöfen spricht oder bestimmte Leute an bestimmten Orten, die extrem von anderen mit Unsicherheiten wahrgenommen werden, dass das dann natürlich auch eine sehr starke Verengung auf eine Teilgruppe ist, die eben als anders wahrgenommen wird, von manchen auch als bedrohlich. Und zum anderen eben dieses Schließen vom Phänotypischen, was man durch bloßes Sehen, Hören, Vorbeigehen wahrnimmt, dann auf bestimmte soziale Merkmale einer Gruppe, was natürlich gerade mit Blick auf den Aufenthaltsstatus sehr, sehr engführend und nicht möglich ist.
Jetzt lass uns doch mal zur Musik kommen. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir einen Anknüpfungspunkt, weil du hast junge Punks aus dem ländlichen Raum mitgebracht.
Ja.
So würde ich das mal beschreiben. Ich weiß gar nicht, ob André die Musik jetzt hören darf als Rostocker, weil es ja doch auch Kritik an der Band gibt.
Na, ich habe mir den Satz zurechtgelegt, ich höre die Band nicht mehr, aus Gründen, bin aber immer wieder traurig darüber, weil es so schön ist, was sie machen und ich auch gute Erinnerungen damit verbinde. Aber lass uns darüber jetzt, also über diese Gründe nicht reden, das führt zu weit vom Thema ab. Ich kann das durchaus aushalten im Podcast einmal.
Also keine Sahne Fischfilet für diese eine Nacht. Wir hören mal rein.
Meine ganze Generation.
Ein Song, den ich schon häufiger in Seminaren benutzt habe, um die Ost-West-Konfliktlinie zu erklären. Warum hast du ihn mitgebracht?
Aus dem Beweggrund, dass das zunächst Musik vom anderen ländlichen Ende Deutschlands ist, maximal entfernt vom Bodensee. Und dass das eben auch so mein Werdegang hinspricht von den ländlichen Mittelstädten, in eher dichter besiedelten, ökonomisch stabilen Regionen, auch zu peripheren Regionen mit großen Schwierigkeiten, dass das eben in gewisser Weise auch zu einem Song, den ich euch dann vom Bodensee mitgebracht habe, ja, auch so Most Different Cases Design darstellt. Ja. Genauso wie auch meine Ehe in dieser Hinsicht ein Most Different Cases Design ist, da ich auch eine Frau aus Vorpommern-Rügen kennengelernt habe und dadurch auf vielen Ebenen die Unterschiede zwischen ländlichen Regionen. Aber der Hauptgrund war, ist, dass, wenn man zu ländlichen Gegenden forscht, vor allem auch zu Jugendlichen in ländlichen Räumen, diese Frage des Gehen oder Bleibens natürlich eine ganz zentrale ist. Auch eine, die mich eben damals in der DIS interessiert hat, inwieweit sorgen die Bindungen in das regionale, lokale Umfeld dafür, dass man sich die Zukunft eher dort oder woanders vorstellt, das zugleich aber, glaube ich, sehr große Unterschiede macht, wo man ländlich in Deutschland aufwächst, dass eben am Bodensee schon auch so war, dass eben viele ihre Zukunft eher woanders sahen, weil sie sich eher in der Großstadt verwirklichen konnten, auch eher vielleicht alternative Einstellungen verfolgten, von Berlin oder Leipzig angezogen wurden. Andere eher nach Stuttgart, München, Karlsruhe sind, manche auch bewusst da geblieben sind, dass es aber eben nicht so war wie bei Feine Sahne Fischfilet, dass so dieses Gefühl da war, es bleiben eigentlich nur die, die nicht weg können. Mhm. Im Gegenteil, dass am Bodensee viele eine Ausbildung gemacht haben an der Berufsakademie, die mit den besten Abi-Noten und dann da eben bei einem Mittelständler vor Ort waren und teils an der Uni in einer kleineren Stadt und da sehr gute Zukunftschancen hatten. Während eben in bei seiner Feine Sahne Fischfilet ja sehr stark dieses Gefühl mitschwingt, eben wer geht, der geht. Und glaube ich auch dieser Druck, was es auch heißt, eben hinsichtlich seiner Verwirklichungswünsche, seiner politischen Orientierung, auch wenn man eben dann zu einer Gruppe gehört, die vielleicht nicht mehr so repräsentiert ist, welcher Druck dann auch auf junge Menschen entsteht. Zum anderen aber auch diese Gemeinsamkeiten, das ist in dem Lied, finde ich, auch sehr stark, geht um Freundschaft, die verbindet, die auch eben den Wunsch erzeugt, immer wieder zurückzukommen, die Verbindung nicht abreißen zu lassen und auch Naturnähe. Das ist ja die Bodensee-Song als auch da, dass eben das in der Natur, das am Wasser sein, sei es der Bodensee oder sei es die Ostsee eben was ist, was einen unheimlich stark an den Ort bindet und dann in dem Song ja für den einen Moment auch vieles vergessen lässt, was im Alltag doch sehr, sehr schwierig ist für junge Menschen.
Wir wachen an der Ostsee auf.
Genau.
Ja, das, diese Identifikation auf jeden Fall. Was sagst du denn als jemand, der sich auch mit strukturschwachen ländlichen Regionen, mit Daseinsvorsorge beschäftigt und sowas und eben immer wieder diesen Lebensverhältnissen? Also kann man das so erzählen? Also so Geografinnen würden wahrscheinlich von Braindrain sprechen, von selektiver Abwanderung, von sich entlernenden Regionen und sowas. Und das ist ja auch, also wenn man das so behauptet, wird man ja der Komplexität nicht gerecht, was du ja gerade schon andeutest, dass es ja trotzdem diesen Ort noch gibt. Der ist ja nicht weg, nur weil da jetzt ein Teil der Bevölkerung weggegangen ist. Und offenbar hadert ja auch das lyrische Ich in dem Song sehr damit wegzugehen. Und was ist denn hier, wenn immer nur die Guten gehen? Und gibt es sich doch einen Grund zu bleiben? Was ist das für ein Spannungsverhältnis? Was macht das mit so einer Region?
Ja, also da werden öffentliche Debatten der Komplexität in mehrerer Hinsicht nicht gerecht. Zum einen hat sich ja so ziemlich versteckt, dann aufgedeckt durch Annette Steinführer und Kollegin vom ILS in Dortmund, auch in vielen ländlichen Regionen so das Wanderungsgeschehen schon seit 2014 geändert, dass man eigentlich vielerorts wieder Zuzug erlebt. Schon lange vor Corona, wo das dann so ein bisschen mehr in den Blick der Öffentlichkeit
Landlust und so.
Genau, was ich wieder schwierig finde, weil das eher so emotional aufgeladen ist. Ich habe da mit einer Kollegin vom Berlin-Institut auch mal erläutert, wenn ich bei C&A mir eine Hose kaufe, ist das keine Hosenlust, sondern eine pragmatische Entscheidung. Und so ist das auch teilweise mit den wieder Zuzugsentscheidungen, weil viele eben, das habe ich auch bei meinen Interviews mit Ärzten und Ärzte gemerkt, aufs elterliche Grundstück zurückziehen, wo man Kinderbetreuung hat, wo man bauen kann, wo man für die Kinder auch ein gutes Gefühl hat, so dass es eben in vielen Regionen so ist, dass eher dann das natürliche Wanderungssaldo, es sterben mehr als das Geborenwerden dazu sorgt, dass die Bevölkerung sinkt, aber durchaus Zuzug ist. Und das, glaube ich, generell auch das Wiederkommen, Gehen, Bleiben, Wiederkommen für uns eine sehr interessante Region ist, weil sich eben zeigt, dass es vielfach Kinder aus der Region sind, die sich aus pragmatischen Gründen, teils aber auch aus so einem regionalen Verbundenheitsgefühl, auch Verantwortungsgefühl dafür entscheiden, dort als Ärztin, als Arzt zurückzukommen. Und was sicherlich auch so ist, ist, dass man vorsichtig sein muss, dass diese Peripherisierungsdiskurse, diese Ideen von Abwärtsspiralen und da niedergehenden Regionen eben auch eine eigene Wirkmächtigkeit haben, so dass ich und viele Kollegen hier auch sagen, Kolleginnen, es ist auch unsere Verantwortung, diese Diskurse nicht zu verstärken, sondern eben sehr spezifisch und differenziert über einzelne Phänomene zu sprechen.
Du hast jetzt Ärzte und Ärztinnen gesagt, das ist auch, weil du dazu mal geforscht hast, ne? Zu den Entscheidungen, warum Ärzte in den ländlichen Raum gehen.
Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil es ging eben darum, Daseinsvorsorge zu betrachten im Rahmen der Begleitforschung zum Modellvorhaben Landaufschwung, weil man da aber eben sehr tief auch in die Lebenswirklichkeit eintauchen konnte, eben wie Menschen nicht nur an einem Ort gebunden sind, sondern in der Alltagsmobilität auch Bezüge in ganz unterschiedliche Orte herstellen, ihre Coping-Strategies gestalten mit Blick auf Ressourcen, die es nicht unmittelbar am Wohnort gibt, aber auch mit Blick auf soziale Netzwerke. Eben immer diese spannende Frage, wie auch Annalisa Müller bei euch in der letzten Folge erörtert hat, wenn Menschen im Alltag Räume herstellen, Bezüge über Netzwerke, über Alltagsmobilität, auch über Wahrnehmung und Diskurse, welche Rolle spielt da tatsächlich der Wohnort und welche entfernteren Orte kommen da noch mit rein?
Ja. Was ist denn überhaupt welche Bedeutung hat für dich überhaupt der Wohnort, wenn du dir jetzt, weiß nicht, guckst du dir Personen an oder Regionen an? Und wenn du dir die anguckst, ja, sind die, gibt es da irgendwie eine Grenze? Ist das ein Ort, an dem die sich aufhalten? Und in dem Raum schaust du dir dann an, was die tun? Oder was also für eine Raumvorstellung hast du da?
Ich habe oft bei Regionen angefangen, weil wir haben uns ja Modellvorhaben angeguckt, wo 13 vom demografischen Wandel besonders betroffene Landkreise Förderung bekommen haben, unter anderem um die Daseinsvorsorge zu entwickeln. Und das war eben erstmal eher so ein Containerraumzuschnitt. Und ich hatte dann das Glück, dass ich nicht nur Projekte evaluieren musste, sondern vielmehr gucken konnte, wie funktioniert denn der Alltag? Wie funktioniert das, wenn Ärzte sich für einen ländlichen Standort entscheiden? Wie funktioniert das, wenn Ehrenamtliche beim Renteneintritt abwägen? Mache ich ein Ehrenamt vor Ort oder bin ich vielmehr unterwegs? Und so, dass ich dann eben versucht habe, immer über die alltägliche Gestaltung so rauszufiltern, welche Bezüge gibt es vor Ort und was bedeutet das für die Daseinsvorsorge vor Ort, dass ich eben in der qualitativen Forschung dann eben sehr daran interessiert war, welche Rolle spielt überhaupt der Wohnort, inwiefern sind dann auch Angebotsdefizite das, was die Menschen bewegt oder inwiefern sind die über ihre Netzwerke, Freundeskreise, über die Alltagsmobilität, wenn die eben dann sagen, gut, wir wohnen jetzt in der Region Stendal, aber fahren dann auch gerne nach Leipzig oder Berlin am Wochenende, eben so multilokal, dass die für sich Wege gefunden haben, auch das Beste aus beiden Welten zu vereinen, wenn man Land und Stadt so vereinfachen möchte.
Wollen wir die Stadt mit rein? Ah nee, wir haben als zweiten Song den anderen ländlichen Raum mit reinholen. Ja. Genau, deine Herkunftsregion. Mit dem Song Mein Berg von Q. Ist das richtig?
Genau, Q.
Ja, lass uns da mal reinhören und dann erzählst du uns, was es damit auf sich hat.
Yeah, das ist eine Oder an meinem Lieblingsplatz, in meiner Heimat, in meinem Ort. Ich hab nur kurz ein und ich chill zum Beat, ich schließ die Augen. Bis ich dann mein, ich flieg, ich bin auf den Berg, in meinem Ort, auf der Spitze, mein Lieblingsplatz, auf dem ich so gern sitze. Ich liebe die Luft, den Blick über den See, ich seh Radolfzell singen und Konstanz, wenn ich steh. Meine Blicke lass ich schweifen über mein Gebiet, nach 23 Jahren bin ich noch immer verliebt. Ich liebe das Grün und vom See das Blau, hier hab ich Freunde, Familie und stets die beste Frau. Hier hab ich meine Ruhe, wenn ich will, Action am Start, immer wie ich es will und wie immer. Ich es mag, hier hab ich Kopfhörer auf und ich denke nach über Gutes und Schlechtes, bin soft oder auch hart. Hier sitz ich mit Freunden, schreib Texte oder chill, mach ein Feuer und grill, das ist mein Hill.
Ja, Hugh, ein Musiker, den ich in meiner Jugend kennenlernen durfte, mit dem ich zur Grundschule gegangen bin, der tatsächlich in einer Klasse war mit nur 5 Kindern, was auch so Daseinsvorsorge auf dem Dorf ganz greifbar macht. Dann ab der 3. Klasse kamen dann noch die 5 Kinder aus dem Nachbardorf dazu. Und ein Song, der eben von einem Berg handelt, auf dem ich auch viele Abende mit Bierchen und Grillen und Freunden verbracht habe, auf dem man auch manchmal aufgewacht ist, während ich eher der Heimschläfer war, der dann den kurzen Weg nach Hause angetreten hat. Aber da war eben ein Song, den ich auch immer wieder gerne gehört habe, auch während meiner Diss, wo eben auch so vieles, was dann auch in meinen Interviews zum Aufwachsen in ländlichen Regionen typisch war, eben auch die Naturnähe, die Verbindung des Treffens mit Freunden an natürlichen Orten, aber wo mir eben auch gleich so dieser große Unterschied zu Mecklenburg-Vorpommern in den Sinn kam. Zum einen, es ist eben ein Berg und keine Ebene, aber vor allem wird ja auch geschildert, wenn man von diesem Berg runterguckt, dann sieht man Konstanz, Radolfzell und Singen. Und das zeigt eben, es ist nicht so dünn besiedelt, so ländlich und auch sehr heterogen. Konstanz, eine Unistadt mit 80.000 Leuten, vielen Studierenden, hohen Mieten, auch eben einem linksstarken bürgerlichen Milieu. Singen, eine klassische Industriestadt, die im Krieg sehr zerstört wurde, Aluminiumindustrie, wo man zugespitzt sagen kann, viele sehen da verbinden sich die Nachteile einer Industriestadt mit jener einer ländlichen Region, dass die Innenstadt eben abends leer ist, die Menschen sich unwohl fühlen und so sehr starke Vorstellungen in der Region bestehen, was ist eigentlich Singen, was ist Konstanz. Zugleich sieht man das Schweizer Ufer, wo auch ein Zug fährt, den man sehen kann, was ich erst seit vielen Jahren bemerkt habe, nachdem ich als Kind immer traurig war, ich kann keinen Zug von zu Hause sehen. Man sieht Verkehrsinfrastrukturen, so dass sich eben zeigt, diese Region ist doch ganz anders ländlich als viele andere. Und auch wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, dann sagen Niederländerinnen immer, ja, wir forschen viel zu ländlichen Regionen, aber so richtig ländlich ist es ja nicht. Und gerade mit Blick auf die medizinische Versorgung liest man viel aus USA, Kanada, Australien und dass man eben in dieser Region merkt, eben Ländlichkeit ist ein Kontinuum und vor allem, es gibt nicht nur Dörfer, sondern durchaus auch mittel- und größere Städte in ländlichen Regionen.
Du sprichst ja was an, was wir noch mal ein bisschen klarer machen müssen. Du hast gesagt, ländlicher Raum ist ein Kontinuum und das ist jetzt gerade mit den USA verglichen und ich habe so ein Bild gerade im Kopf, weil ich bin mal zu dem Boyhood Home von Johnny Cash gefahren. Das ist so 3 Stunden von Memphis entfernt. Und ich glaube, jemand in den USA würde sagen, das ist relativ nah an Memphis. Also 3 Autostunden. Und dann fährt man da in so einen Ort und da hat man so ein bisschen so wie so amerikanische Städte so aussehen. Und dann ist da so ein Museum und dann fährt man mit einem Bus nochmal 20 Minuten so Feldwege zu diesem einen Haus. So ein kleines Haus, was so vielleicht 30, 40 Quadratmeter insgesamt nur hat. Ja. Und da hat dann die Familie Cash mit 3, 4, 5 Kindern gewohnt. Und es war halt so ein Kolonistenprojekt. Ne? Also da wurde der Sumpf trockengelegt und dann durfte die Familie Cash dort eben leben und konnte da Landwirtschaft betreiben. Und es ist ja wirklich ein ganz anderer ländlicher Raum als fast alles, was wir in Deutschland kennen. Also auch noch in der entlegensten vorpommerschen, sehr dünn besiedelten Region in Deutschland ist es ja trotzdem so, dass man der nächste Arzt dann eben trotzdem eine halbe Stunde oder so erreichbar ist.
Definitiv. Selbst in Teilen Frankreichs oder Spaniens wären die Dimensionen ganz andere. Und da haben sich ja auch Kollegen und Kollegen am Thünen-Institut überlegt, was sind eigentlich ländliche Räume, was ist Ländlichkeit, haben da die Thünen-Typologie entwickelt, wo dieses Kontinuum eben entwickelt wird. Man guckt sich die Siedlungsstrukturen an, wie groß ist da der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser versus Mehrgeschossern, größeren Gebäuden, wie weit sind aber auch größere Zentren entfernt, also dieser relationale Aspekt, die Siedlungsdichte und dann eben klassisch auch die Frage, welche Rolle spielt eigentlich überhaupt Land- und Forstwirtschaft in der Region? Und dann ist am Thünen-Institut eben immer diese Vorstellung, es gibt sehr ländliche Regionen und eher ländliche, wo man dann...
Sehr ländlich gibt es relativ, also sehr wenig Regionen in Deutschland sind als sehr ländlich ausgewiesen, oder?
Genau, man hat dann sich tatsächlich einen Schwellenwert angeguckt, die Kolleginnen und Kollegen, wo so ein Bruch ist, wo man eben sagen konnte, da eben dann hier so ein Bruch zwischen den Fällen ist, da gibt's vielleicht sowas wie einen Unterschied, der auch die Wirklichkeit widerspiegelt. Und ich bin beispielsweise auch überrascht, dass ich an der Uni Potsdam neulich zu Gast war in einem Seminar und wir darüber diskutiert haben. Die Uckermark ist ja gefühlt sehr ländlich. Die Thünen-Typologie sagt eher ländlich. Wo es dann aber auch so Erklärungen gibt, das wird dann auch von den Kollegen aufgearbeitet. Zum einen hat man natürlich noch die mehrgeschossigen Bauten, dadurch, dass es auch in kleineren Orten in Brandenburg eben noch Plattenbauweise gibt. Und in der Türentypologie, in der jetzigen Version, ist es so, dass noch die großen Zentren mit ihrer Strahlkraft sehr stark reinspielen, sowohl Berlin als auch Stettin. Jetzt aber sitzt hier ein Büro weiter, mein Kollege Patrick Küpper, und der hat ganz heiß eine neue Türentypologie gerechnet, so dass jetzt die Spannung besteht, was ist in wenigen Wochen und Monaten noch ländlich und was nicht.
Und oh ja. Also was mich ja sofort da interessiert, ist sozusagen, also Gebäudetypen ist das eine und ich kann mir die Siedlungsstruktur angucken, aber wer wohnt denn in diesen Gebäuden? Und also wenn wir jetzt da sowas wie mit dieser Abwanderung zum Beispiel hatten, sind die bewohnt? Sind das Kleinstädte, die wo es ein reges Kultur- und Vereinsleben gibt, wo alle Altersgruppen vertreten sind? Oder sind es Kleinstädte, die wie ausgestorben wirken, wo es keinen Arzt, keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt?
Es gibt keine Unterschied. Es gibt doch keine Kleinstädte ohne Arzt.
Genau.
Sag das nicht. Oder Krankenhaus,
aber nicht ohne Fachärztinnen und Ärzte, Hausärzte. Nee, da gibt's ja dann noch die zweite Dimension, wo man gesagt hat, um die Vielfalt ländlicher Räume, um sich der anzunähern, macht's noch Sinn, in die sozioökonomische Lage zu blicken, wo es dann eben drum geht, um Steuereinnahmen, aber auch um Arbeitsmärkte, aber auch eben um Wanderungsbewegungen, Ab- und Zuwanderungen in die Region, sodass wir gesagt haben, es gibt auf jeden Fall mehr als die Ländlichkeit per se, die wichtig ist, um Orte einzuordnen. Aber dann zeigt sich eben gerade in der Daseinsvorsorgeforschung auch, dass es zum einen natürlich die objektiven Einrichtungen gibt, die man zählen kann, die man kategorisieren kann, dass es zum anderen aber natürlich eben auch die Ebene der subjektiven Wahrnehmung gibt, die sich vielfach eine ganz andere ist, wo sich zum Beispiel zeigt, dass wenn kleine Dorfschulen schließen, ist das sehr emotional aufgeladen, auch wenn viele Leute vielleicht rein rational durchaus die Schwierigkeiten sehen, Kinder so klein zu unterrichten. Oder auch bei ländlichen kleinen Krankenhäusern, dass das halt eben auch eine hohe symbolische Wirkung hat, während viele Leute dann vielleicht doch eher in die Uniklinik gehen würden, wenn wirklich was wehtut.
Das mit dem Subjektiven finde ich auch nochmal ganz anders interessant, weil laut diesem, also ich würde ja nämlich mal sagen, ich wohne im ländlichen Raum, aber laut dieser Thünen-Instituts-Typologie bin ich genau an der Grenze zu eigentlich schon urbanen, fast urbanen Raum. Meine Freunde und Kolleginnen aus Berlin würden es ja als total weit abgelegenen ländlichen Raum bezeichnen. Also ne, da hast du wieder diese Subjektivität auch drin, dass je nachdem, wo man guckt, Räume auch anders. Ja. Und ich muss auch gestehen, ich bin auch selber so hierher gezogen. Also ich bin in Friedrichshain, Berlin-Friedrichshain aufgewachsen und ich dachte immer, man kann hier gar nicht leben, in so einer kleinen Stadt in Brandenburg. Und seitdem ich hier lebe, merke ich, geht ja doch ganz gut. Also die Infrastruktur ist dann doch sehr viel besser, als man aus einer Berliner Perspektive dachte. Genau, und dann hast du sowas wie Fachärzte, wobei wir haben sogar einen Zahnarzt.
Und wir Mecklenburger sind auch ein bisschen beleidigt von der Thünen-Typologie, weil ganz Mecklenburg-Vorpommern wurde von euch als ländlich charakterisiert, außer Rostock und Greifswald, die beiden Universitätsstädte. Aber unsere Landeshauptstadt Schwerin ist ländlicher Raum.
Na, als opportunistisch betrachtet könnte man natürlich auch sagen, das bringt euch in eine vorteilhafte Lage, wenn es um Fördergelder geht. Aber da kann man natürlich vieles hin und her diskutieren. Die Grundidee ist, glaube ich, dass man eben auch sagt, dass sich Lebenswelten nicht auf einzelne Orte, sondern ein bisschen großräumiger erstrecken. Und dass es deswegen eben auch Sinn macht, wenn man sagt, es gibt in ländlichen Regionen auch Mittelstädte oder Städte, die fast Großstadt sind, wie Schwerin, dass man die dann auch eben entweder konsequent ländlich mitdenkt oder nicht. Aber bei Berlin-Brandenburg finde ich auch interessant, ich hatte da ja wenig Vorbehalte, weil ich ohnehin mein Semesterticket immer schon in Zone C ausgefahren habe und unterwegs dann auch immer Selbstzweck war.
Ich wohne ja außerhalb von Zone C.
Das stimmt, ein kleines Stück noch, man braucht dann noch eine Anschlusskarte, sodass das für mich nie so weit weg war. Dass ich aber auch immer das Gefühl hatte als Baden-Württemberger, so diese Stadt-Land-Erzählung ist in Berlin-Brandenburg eine besondere, auch wie das vom RBB, vom Tagesspiegel und anders kommuniziert wird, dass eben Berlin sehr stark die Stadt, Brandenburg das draußen ist, Brandenburg so das noch dünn besiedelte, wo dann so manche pionierhaft rausgehen und das entdecken, während eben der Schnack in Baden-Württemberg eigentlich immer ein anderer war und diese Distanz nie so groß war. Beispielsweise hatte ich in Südbrandenburg auch immer so Erzählungen, die in Potsdam, die sind ganz anders, die machen die Politik und wir sind so weit weg. Ja. Während am Bodensee jetzt irgendwie niemand über die in Stuttgart geredet hat, meiner Wahrnehmung nach, dass eher dann die waren, die eben am Wochenende kamen, um da ihren Wohnwagen aufzustellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen in den ganzen Landdiskursen, dass das sehr stark von den Realitäten und Wahrnehmungen aus bestimmten Regionen hervorgeht. Gerade diese Pionierdiskurse, dass man sich irgendwas erobert, was noch wild und unentdeckt ist.
Ja. Ich kann aber trotzdem sagen, als ich von Prenzlauer Berg nach Lichtenberg gezogen bin in Berlin, wurde ich schon weniger besucht. Und als ich dann von Lichtenberg in die Kleinstadt in Brandenburg gezogen bin, wurde ich noch weniger besucht. Also ne, es sind schon auch Entfernungen, die Leute davon abhalten, sie zurückzunehmen.
Ja, da war ich natürlich immer die Ausnahme. Ich war ja froh, wenn ich irgendwo hinfahren konnte und bin in Berlin auch in Langwitz angekommen, sodass ich fahren musste. Aber ich bin ja auch gerne von Lichtenberg zum Bahnhof Zoo gefahren, um da indisches Essen zu holen, einfach nur, um nochmal rauszukommen, während ich viele Freunde hatte, die so kiezig waren, dass mir das beinahe suspekt war.
Aber um auf deinen Song nochmal zurückzukommen, Mein Berg oder Mein Hill von Q, das ist genau diese Krux, die wir gerade besprochen haben, man versucht irgendwie was zu klassifizieren und dort zu sagen, eine Schablone draufzulegen, das ist städtisch, das ist ländlich, das ist eher ländlich, das ist irgendwie peripher, das ist zentral, was auch immer. Und dagegen steht dann immer, was wir nicht vergessen dürfen, so ein subjektives Raumbild. Und hier, das ist ja quasi eine Heimathymne, ne? Also hier geht es um Freunde, Vertrautheit, ein Aufwachsen in einer Gegend, mit der man ganz viel Emotionen auch verbindet, Initiationsriten, es geht um ersten Sex, um Jugend. Darf man immer nicht vergessen, glaube ich, oder vergisst man schnell, wenn man so grob klassifizierend, generalisierend unterwegs ist, dass dahinter natürlich immer subjektive Realitäten stecken, die ganz anderes Raumbild, ganz andere Universen nochmal aufmachen können. Oder?
Definitiv. Also für mich gibt es auf jeden Fall immer auch die beiden Perspektiven an der Analyse, dass es sich eben Sinn macht, Strukturdaten anzuschauen, auch wenn man sich beispielsweise überlegt in einem Sampling, ich möchte jetzt Fallstudien in Regionen machen, die in Dimensionen unterschiedlich sind, die wahrscheinlich für das Phänomen relevant sind, sei das die Internetverfügbarkeit, sei das die Dichte und Erreichbarkeit zu den Hausärztinnen und Hausärzten und dass dann aber eben auch für mich interessant und in vielen Studien auch wichtig ist, eben zu erfahren, wie nehmen die Leute ihren Ort wahr, nicht nur hinsichtlich Ländlichkeit, sondern auch hinsichtlich von Problembelastungen, von Identifikationsmöglichkeiten, von dem, was man schätzt. Und ich glaube, letztendlich ist es auch dann sehr stark von der Frage abhängig. Und wir sind ja auch hier politikberatend tätig und somit auch immer dann letztlich an Handlungsempfehlungen interessiert, eben wirklich themenabhängig, dass es bei manchen Fragen Sinn macht, eher die Strukturindikatoren in den Blick zu rücken, die Region, bei anderen eben eher zu schauen, wie unterschiedliche Gruppen ihren Alltag wahrnehmen, welche Defizite da als virulent erachtet werden.
Nächsten Song?
Ja.
Dann wird es jetzt ganz interessant, weil das ist eine der Lieblingsbands von meiner Tochter. Und ich habe sie war auf einem Konzert in der Wuhlheide und ich habe sie auch gefragt, ob sie mir eine Sprachnachricht machen will, warum sie den Song eigentlich so gut findet. Wollte nicht. Deswegen müssen wir Tobi fragen. Großstadt von Provinz. Wir hören mal kurz rein und dann sag uns doch warum.
Fallen wir auf, fallen wir ein, nimm ich mit am Ende jeder gleich. Alle für ein gegen den Rest der Bande. Letztes Geld und letzter Drink werden es je vermissen abgeholt, doch nie bestellt, nein. Und wir die Jungs, wir treiben trinken zu vergessen, rauchen, uns zu erinnern, ja. Der Himmel war noch nie so klar, hier gibt's kein Club, nur eine Bar. Ich will nicht in die Großstadt. Wir sind die gleichen Jungs von damals.
ich kann sonst so schlecht alleine sein. Ich bin dabei, gebe nach, bin halb und das Licht. Tunnelblick, wir haben uns verändert, schau uns an. Wo haben wir denn was verpasst? Sag, was gibt es da, was wir hier noch nicht verstehen? Außer die Drogen, eure Partys und die schlechte Musik. Ja, der Himmel war noch nie so klar.
Das war tatsächlich so, dass ich in dem Fall auch mal so ein bisschen recherchiert habe mit der Aufgabe von euch, ja, Songs zu meiner Arbeit mitzubringen und diverse Suchbegriffkombinationen durchs Netz gejagt habe und ich da dann gelandet bin und erstmal schon im Titel eine Band, die sich Provinz nennt und über Großstadt singt, schon da eine Dichotomie zum Ausdruck kam, die auch in meiner Forschung sehr typisch ist und die ich schon bei den Jugendlichen, aber auch in anderen qualitativen Studien gemerkt habe, dass eben die eigene ländliche Region immer sehr stark in Bezug zur dann oftmals als sehr anders wahrgenommenen Großstadt dargestellt wird und dass ich bei der Band auch so ein bisschen so ein Zeitgeistgefühl hatte, dass ich eben gedacht habe, die klingen so ein bisschen wie Wanda. Ich habe dann inhaltlich auch an Kraftklub gedacht. Ich hatte ein paar Tage vorher auch ein junges Mädchen mit einem Band-T-Shirt gesehen. Mhm. Ich hatte die auch bei Aspekte mal gesehen, dass ich das Gefühl habe, das ist schon sowas, wo irgendwie so eine vermeintliche Rotzigkeit auch ins Feuilleton durchkommt. Ja. Und habe das
eigentlich ist die Karriere dann immer vorbei, wenn man bei Aspekte gelandet ist, als anzunehmende Jugendband.
Stichwort feine Sahne. Aber eben, und das, was mich aber am meisten, nicht nur, dass ich dann eben auch viel vom Kraftklub wiedererkannte. Ich muss dann an ein Interview mit Kraftklub denken, wo die über Chemnitz erzählt haben und das Leben dort und wo die eigentlich so Chemnitz mit den Vorteilen des ländlichen Raums assoziiert haben. Man kann die Sterne sehen, es ist ruhig, aber natürlich auch mit den Nachteilen, dass man in bestimmten politischen Milieus einfach stark zur Minderheit gehört. Aber was mich am meisten bei dem Song an meine Arbeit erinnert hat, ist, dass da ja gesagt wird, man hat Angst, sich zu verlieren in der Stadt. Und was für mich so eine Umkehr dieses simmischen Gedankens ist, des emanzipatorischen des Lebens in der Stadt. Und dass dieser Gedanke mir immer wieder in meiner Forschung dann kommt, wenn so sehr stark von der Region und weniger von den Menschen gedacht wird, platt gesagt, dass eben oft gesagt wird, gerade in der anwendungsorientierten Forschung, in der Regionalentwicklung, man muss die Potenziale ländlicher Regionen sehr stark dadurch entwickeln, dass man möglichst viele Menschen hält, anzieht, zurückbekommt, die eigene Attraktivität ganz stark macht. Und dass ich da dann mit Blick auf meine Forschung zu Jugendlichen gedacht habe, dass es in einer seriösen Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Menschen auch wichtig ist, sich klarzumachen, nicht für jeden ist vielleicht die ländliche Region X oder die Herkunftsregion der Ort, wo man sich am besten verwirklichen kann. Es ist auch oft lohnenswert, im Blick auf die Menschen auch über Verwirklichung an unterschiedlichen Orten nachzudenken. Zumal es natürlich so ist, dass wenn in der ländlichen Regionalentwicklung, was ja auch durch Förderlogiken erklärbar ist, dass alle Regionen aufgefordert sind, sich als möglichst attraktiv, als möglichst einmalig darzustellen, dass das natürlich nicht plausibel ist und den Leuten auch das Gefühl geben würde, wenn jetzt jede Region so toll und einmalig ist, wo soll ich da noch hinziehen? Und so ist es ja nicht. Also, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass eben in der gerade angewandten Forschung sehr stark von der Region her gedacht wird, dass es aber eben viel spannender ist, auch diese Heterogenität der Lebensentwürfe zu sehen, der Gelegenheitsstrukturen, die für unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich aussehen.
Und war dir das bewusst, aber die Band, ich habe gerade noch mal recherchiert, kommt aus dem oberschwäbischen Vogt. Das ist offensichtlich bei Ravensburg. Und damit ja nicht weit weg von deiner Region.
Ich erschieß mir ja die Musik über YouTube und habe dann gleich gesehen, dass die in dem Video in so einem alten Auto mit einem RV-Kennzeichen Ravensburg umfahren, was ich eben spannend fand, vor allem auch, weil Oberschwaben so aus Bodenseeperspektive auch sehr oft als das Hinterland betrachtet wird, wo eben das Leben als sehr anders wahrgenommen wird, nochmal als ländlicher und wo es beispielsweise auch durchaus Problemlagen schon länger gab, die einem gar nicht so klar waren, dass damals dort beispielsweise die Republikaner auch vergleichsweise stark waren. Ja. Das eben zeigt auch, Rechtspopulismus ist kein ostdeutsches Phänomen, ist kein neueres Phänomen.
Ist eigentlich ein oberschwäbisches.
Schon in Baden-Württemberg vor längerer Zeit.
Ja.
Ich finde das
Hinterland, Hinterland-Gang, die kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ne? Die
ja.
Hinterland-Gang, mhm. Die sind ja auch...
auch aus Vorpommern. Vorpommern bleibt Kampfsport. Ja. Ja. Ich finde das sehr schön, dass das sich immer mehr so aufzeigt, dass wir eben von sowas Kategoriellem zu so einem Spektrum kommen. Also je mehr man an Personen oder Individuen geht, die verorten sich auf so einem Stadt-Land-Spektrum. Also hier wird ja auch, also verliere ich mich in der Großstadt oder bleibe ich ewig hier? Beides klingt nach keiner guten Option und auch nicht was man 100% machen sollte. Also man sollte nicht in die Großstadt gehen und sich da völlig verlieren und hingeben. Führt wahrscheinlich zu keinem guten Ende. Ewig hier bleiben ist jetzt aber auch nicht, also ewig hier bleiben ist jetzt nicht eine Formulierung, die das irgendwie besonders schön darstellt. Also es ist ja dann sowas wie nicht weggekommen, hängen geblieben. Und irgendwas dazwischen muss ich wahrscheinlich tun. Und der Song bringt so diesen Struggle dazwischen auch zum Ausdruck. Und wahrscheinlich ist es auch das, was Leute wahrnehmen würden. Also ich weiß nicht, ob sich jemand zu 100% städtisch oder 100% ländlich beschreiben würde. Machen bestimmt viele, aber es gibt bestimmt auch viele, die sagen, ich bin irgendwo dazwischen.
Ja, also ich glaube, viele sind da auch sehr pragmatisch und leben den Spagat auch über ihre Aktionsräume und Standortwechsel. Also zum einen, dass ich es aus der Jugend kenne, dass es viele gab, die waren dann in der Stadt zum Studieren, aber sind am Wochenende auch wiedergekommen, weil sie mit 1,5 Promille ihre Kreisligamannschaft sonntagmorgens unterstützen wollen, vielleicht auch zum Wäschewaschen oder auch einfach eben, um die Freundschaften zu pflegen. Und zum einen auch, wenn man sich Wohnstandortentscheidungen im Lebenslauf anschaut, eben, dass sich zeigt, dass viele eben dann die jungen Jahre durchaus gern am Studienort verbringen, dort vielleicht auch noch ein bisschen länger bleiben, dann aber in der Familienphase vielleicht auch den Reiz sehen, eher ländlich zu leben, eben in der Herkunftsregion, dass das aber auch noch nicht der Abbruch der alten Kontakte bedeutet, sodass beispielsweise die Ärztinnen und Ärzte auch geschildert haben, die Studienfreundinnen und Freunde sind jetzt nicht aus der Welt, nur weil man rausgezogen ist.
Ich muss gerade an jemanden denken, den ich mal kennengelernt habe, der maßgeblich die Jugendarbeit in Zittau oder ich glaube sogar noch in Löbau, glaube ich sogar, also noch ein kleinerer Ort bei Zittau zwischen Zittau und Görlitz, maßgeblich geprägt hat und seinen Job aber im relativ hohen Management bei der Deutschen Bahn in München hatte und einfach am Wochenende wieder zurück nach Löbau gependelt ist, einfach nur damit dort die Jugendarbeit weitergehen kann. Also, dass man sowas halt auch immer wieder hat in so Biografien. Ne?
Ja, das haben ja auch Regionalentwicklerinnen und Regionalentwickler in Sachsen geschildert, dass sie eben mehr und mehr den Eindruck haben, dass Leute mit guten Jobs in Baden-Württemberg oder Bayern eben auch dann diese langen Pendelwege in Kauf nehmen, weil sie gerne in der Region leben, aber eben in der Kombination aus Homeoffice und dann eben Kinderbetreuung in der Familie, vielleicht auch noch eher durch den Ganztag in ostdeutschen Einrichtungen, eben dann unterm Strich das Gefühl haben, gut klarzukommen.
Ja, ja. So, und dann hast du einen Song mitgebracht, um nochmal weiter in der Musik zu gehen. Da muss ich gestehen, ich wusste gar nicht, von wem der ist. Ich kannte ihn nur, weil wir ihn im Musikunterricht hatten.
Ich auch. Ich musste den im Englischunterricht auswendig lernen und vorsingen.
Also ich hatte den, wie hieß sie, Frau Beiküfner.
Meine
Wir waren ja auf der gleichen Schule, André und ich.
Ja, aber ich war bei Frau Lübbe.
Frau Lübbe. Streets of London. Wir hören rein und dann, Tobi, musst du uns sagen, warum jetzt auf einmal Gerne. London?
Ja.
Ist jetzt kein ländlicher Rum?
Größtenteils nicht, nee. Viele Farmers Market gibt's, Lifestyle.
Stimmt.
Induziert.
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Have
Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Tatsächlich kannte ich den Song auch aus dem Musikunterricht, meine ich mich zu erinnern, wo wir einen sehr strengen Englischlehrer haben, der aber dann auch ab und zu Lieder singen ließ von der Klasse und dann immer ein Tränchen im Auge hatte bei I Am Sailing. Aber ich meine eben auch bei den Streets of London. Mhm. Und ich war ja dann während meiner Diss, so in der finalen Schreibphase, hat mein Doktormutter Talia Blockland gesagt, es ist gut, nochmal rauszukommen. Ausland sieht auch auf dem Papier gut aus. Geh wohin, wo du gut schreiben kannst, wo deine damalige Freundin dich aber auch am Wochenende erreichen kann.
Aber wo du gut schreiben kannst, und dann geht man nach London, das ist natürlich auch so ein bisschen.
Na, ich
als Fußballfan auch noch.
An der University of Roehampton, die war ja so im äußeren Südwesten, ja, am Rand des Richmond Parks, bei John Eat, einem sehr netten älteren Stadtgeografen, der auch so dieses Schlendern durch die Stadt und die vielfältigen Layers und Lebenswelten in London sehr schön abgebildet hat. Und da war es eben erstmal so, ich bin quasi morgens rausgefahren aus London, abends rein aus Roehampton, mhm, und habe dann die Stadt so relativ leer und antizyklisch erlebt und bin einfach viel durch die Straßen geschlendert und habe dabei diesen Song oft gesummt, vielleicht auch manchmal gesungen unbewusst, und habe eben generell dieses Gefühl erlebt, so London wirklich durch das Schlendern durch die Straßen zu entdecken.
Ja, und nun ist es aber kein romantisches Schlendern, was da beschrieben wird, sondern eher, ja.
Ist das Stadtbild.
Genau. Ja. Ist das so? Andere Gedanke, den ich ja eben hatte, dass da ja eben um Phänomene Armut, Obdachlosigkeit, mhm, Einsamkeit geht. Phänomene, die es so auch in ländlichen Regionen gibt, die aber noch ziemlich unerforscht sind. Wobei ja jetzt du, André, zusammen mit Andreas Klärner, Silvia Klein-Klärner, da ja in Mecklenburg durchaus schon zugearbeitet hast.
Ja, wir haben uns
mein Gedanke eben da war, diese Phänomene gibt es in ländlichen Regionen auch, wenngleich sie nicht so auf den Streets of Coesfeld oder Markt Redwitz feststellbar sind. Und dass ich eben gemerkt habe, ich bin ja dann durch das Modellvorhaben immer sehr stark in Regionen gekommen über Schlüsselpersonen, die dort die Regionalentwicklung prägen, die in den Gremien sitzen, mhm, sich vielleicht auch ehrenamtlich engagieren. Und dann bekommt man schnell so ein Bild vermittelt, irgendwie die wichtigen Leute zu kennen, die Netzwerke, ein Gefühl davon zu haben, wie das Leben vor Ort ist. Wo man aber, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss, da es in ländlichen Regionen eben auch sehr viel versteckte Milieus, versteckte Biografien gibt. Auch gerade, weil halt eben das nicht so ressourcestarke Leben oftmals mit Scham behaftet ist. So, dass ich eben das für die zukünftige Forschung auch noch sehr ausbaubar finde, sich eben auch mit den versteckten Leuten und Geschichten auseinanderzusetzen, die dort nicht so auf den Straßen sind.
Ja, das ist tatsächlich was, was ich in meinen Forschungen ganz intensiv mache. Also ich komme ja quasi aus der Armutsforschung in städtischen und ländlichen Räumen und mache jetzt ganz viel zu Engagement und Engagement-Konstellationen zwischen unterschiedlichen Gruppen in ländlichen Gemeinden und sowas. Und im Gegensatz zu den meisten Kollegen und Kolleginnen, die ich da treffe, die alle großartige Arbeit machen, stelle ich mir aber immer wieder die Frage, welches Dorf wird mir hier erzählt und was ist der Hinterhof, die Kehrseite, die mir hier gerade nicht erzählt wird oder die auch die Befragten sich gerade nicht so bewusst sind. Also wenn man einen Bürgermeister oder einen Vereinsvorsitzenden oder eine Engagierte aus dem Heimatverein oder so fragt, was ist in deinem Dorf los, dann erzählen die von lauter Festen, dass hier alle immer dabei sind, dass alle an einem Strang ziehen. Es ist manchmal nicht schwer, also nicht leicht, aber Probleme sind eher außen, also zu wenig Förderung, Infrastrukturen sind nicht erreichbar oder so, aber hier im Dorf halten alle zusammen, machen alle mit. Das kriegt man immer so erzählt und das kann man, wenn man es nicht hinterfragt, auch dann einfach so aufschreiben. Und ich versuche da wirklich, genau wie du das sagst, da dran zu bleiben und zu sagen, naja, gibt es denn Leute, die irgendwie, denen es nicht so gut geht, die irgendwie, weiß ich nicht, zur Miete hier wohnen, die Schwierigkeiten haben? Gibt es hier Arbeitslosigkeit bei Ihnen im Ort? Gibt es Armut? Gibt es Geflüchtete, die hier in der Region untergebracht wurden? Wo sind die denn? Kommen die auch zu ihren Festen und so? Und da werden die Leute sehr schnell einsilbig und müssen überlegen. Und wenn man dann ein bisschen wartet, gibt es da noch tatsächlich eine Erzählung zu. Und die kriegt man aber wirklich nur auf Nachfragen mit und mit genau gucken. Und auch nicht beim Schlendern durchs Dorf, weil Armut ist halt was, was sehr stigmatisiert ist. Und gerade im ländlichen Raum wird es noch mal stärker versucht, die eigene Identität zu schützen als eine respektable, indem man sich eben nicht als arm und bedürftig darstellt.
Und diese Menschen, diese, ne, diese Zugänge, von denen du schreibst, das ist eigentlich genau das, was auch im Text drin steckt. Ne? Let me take you by the hand and lead me through the streets of London. Maybe I can change your mind. Also es ist ja genau das. Ich finde bei dem Song ja noch was anderes spannend, weil eigentlich das, was er da beschreibt, ist doch auch eigentlich einer der Gründungsmythen für die Soziologie, oder? Weil es ist auch das Elend der Arbeiterschaft in London von Friedrich Engels und eben Karl Marx und damit zwei Gründerväter der Soziologie. Hast du das auch mitgedacht dabei oder ist das jetzt eher meine Interpretation?
Ich habe tatsächlich noch eher methodisch gedacht, dadurch, dass ich ja in meiner Diss eben Go-Alongs gemacht habe, indem ich mir von Jugendlichen ihre Stadt zeigen lassen habe, ihre Orte, da auch gemerkt habe, dass man da nochmal viel spannende Erkenntnisse zusätzlich zu den in den Schulen geführten Interviews gewonnen hat, dass ich eben auch über das gemeinsame Reflektieren und Laufen an Orten auch eben sehr schön diese Überlegungen dann rekonstruieren lassen, welche sozialen Geschichten die Menschen damit verbinden, welche Vorstellungen von den Leuten am Ort, wie diese mit Orten verknüpft sind, so dass ich durchaus auch den Wunsch hätte, vielleicht sowas auch nochmal im Zusammenhang mit ländlicher Daseinsvorsorge zu machen. Und Stichwort Stadtbild, dass ich es immer spannend finde, mir auch Orte übers Schlendern zu erschließen, eben beispielsweise auf das Kleine zu gucken, eben auf Sticker aus verschiedenen Richtungen, auf Aushänge in Geschäften, wie sich da irgendwie unheimlich vieles zeigt, was an Orten unterschiedlich ist, was einen überrascht und wo ich dann auch damals Kolleginnen und Kollegen ganz gern mit Fotos genervt habe, was ich da wieder für einen Slogan gesprüht gefunden habe, welchen Sticker. Und konkret eben natürlich meine Leidenschaft Fußball immer auch der Blick, welche Ultraszenen sind in welcher Form wie raumergreifend, immer wieder mit dem Faszinosum, dass es keine Scheune in MV ohne FCH gibt.
Ja, auch darüber hinaus wird es schwer sein, glaube ich, wenn du viel mit dem Zug unterwegs bist, Strecken zu finden ohne FCH-Tag.
Ja. Bei uns ist der BFC Dynamo gerade sehr, sehr groß.
Ja?
Ja. Irgendwie gibt es hier eine große Fanszene. Ich finde an dem Song auch noch was anderes spannend, weil ich war jetzt dieses Jahr in Philadelphia, eine Stadt, die ich schon immer mal wollte. Streets of Philadelphia gibt es ja auch als Song von Bruce Springsteen. Und ich habe in der Kensington Avenue, also das ist da, wo Rocky im Film gelebt hat, ich habe zum ersten Mal so wirklich hunderte, also mehrere hundert Menschen gesehen, die so auf Fentanyl und anderen Drogen so wirklich zombieartig sich in dieser Stadt aufgehalten haben. Kensington Avenue, da fährt die Hochbahn drüber. Und ich hatte so einen Gedanken, und das ist ja so ein bisschen das, was er auch in dem Lied beschreibt, ich hatte so einen Gedanken, das ist das, was mit Städten passiert, wenn es kein Sozialsystem gibt, keine Auffangbecken. Genau, wenn halt sozusagen irgendwie vielleicht auch ein bisschen, wenn Städte einfach zu frei sind und keiner einwirken kann, dann hat man, also das ist wirklich, es war wirklich erschreckendes Stadtbild, also nochmal ein ganz anderes, als in dem Bild beschrieben wird, weil es wirklich lebensbedrohliche Armut war in ganz, ganz harter Form und ich daran so ein bisschen erinnert fühle und ich so ein bisschen denke, wenn man jetzt über deutsche Städte spricht und diskutiert, dann haben wir auch diese Armut, dann sehen wir diese Armut auch. Also gerade auch im Institut für Sozialwissenschaften, wo Tobi und ich ja lange auch gearbeitet haben, gab es diese Obdachlosen-Szene direkt unter dem S-Bahn-Bogen. Also das ist auch sichtbar, eine sehr sichtbare Armut, aber trotzdem nochmal in einem anderen Ausmaß, mit anderen Auffangmöglichkeiten. André, du hattest ja auch mal unseren gemeinsamen Freund, würde ich sagen, Wilhelm Nadolny, der die Bahnhofsmission lange geleitet hat am Zoo, der dann auch mal bei dir im Seminar war und auch beschrieben hat, ne, wie man den Leuten dann auch helfen kann. Ja. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl habe, da gibt es aber auch Städte, gerade in den USA zum Beispiel und wahrscheinlich nochmal ganz anders, wenn man im globalen Süden forschen würde, wo das eben nicht mehr wo das vielleicht noch nie funktioniert hat oder nicht funktioniert und wo man das nochmal viel deutlicher in den Städten auch sieht. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ihr hier beschreibt.
Nee, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wir wurden ja auch schon gefragt im Rahmen der Politikberatung, inwiefern sich hinsichtlich vermeintlich zunehmender regionaler Disparitäten amerikanische Verhältnisse in Deutschland abzeichnen, wo wir dann auch in unserer Stellungnahme gesagt haben, das ist glücklicherweise in sehr vielfältiger Hinsicht noch nicht zu befürchten, was eben die Daseinsvorsorge betrifft, die Verdienstmöglichkeiten, auch das politische System, so dass ich da auch immer sagen würde, auch wenn viele Probleme noch nicht so krass sind wie in anderen Ländern, lohnt sich natürlich trotzdem den politischen und auch wissenschaftlichen Blick darauf zu richten. Und eben mit Blick auf die Drogenproblematik ist, glaube ich, auch was in ländlichen Räumen so noch nicht beforscht wurde, was ich mir auch spannend vorstellen könnte. Zum einen, dass ja doch dann bestimmte Städte die Szenen anziehen, dass zum Beispiel hier aus Nordwestdeutschland sich in Hannover sehr viele Leute zusammenfinden, Berlin dann auch, dass aber sicherlich auch sehr vieles versteckt in kleineren Gemeinden und im Privaten geschieht.
Ja, da kenne ich eigentlich auch nur so zu ländlichem Raum so journalistische Recherchen, dass irgendwie so eine Crystal-Meth-Szene in Thüringen, in Sachsen an der Grenze so zu Tschechien, dass es sowas gibt, aber dazu gibt es, glaube ich, wenig Forschung. Ja. Aber was ich noch bemerkenswert
finde, oder die Forschung, die es gibt, die ist dann irgendwie dann wieder nicht so interessant, weil es gibt die Rebecca Peetz an der Uni Leipzig. Die ist bekannt geworden, weil sie mal so ein Buch über den Ossi als symbolischen Ausländer geschrieben hat und hat davor aber ganz lange zu Sex-Trafficking aus einer feministischen Perspektive, also so einer kritischen Perspektive, auch an der deutsch-tschechischen Grenze geforscht und hat halt gesagt, das hat niemand interessiert. Und dann hat sie so ein Buch über Ostdeutsche gemacht und dann war sie auf einmal medial total interessant. Also es gibt dann anscheinend auch Forschung, die dann irgendwie nicht so durchdringt.
Ich glaube, es ist auch teils disziplinär, dass ich gemerkt habe, mit Blick auf Jugendliche in ländlichen Räumen, dass in den Debatten der Sozialarbeit auch sehr viel Studien betrieben wurden, sehr viel Literatur interessiert, was aber ein Diskurs ist, der doch sehr abgekoppelt ist von dem, was jetzt die räumlich orientierten Soziologinnen machen.
Ja, stimmt. Das ist natürlich auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie. Also während man sehr viel über den Görlitzer Park spricht und was angeblich dort für Zustände herrschen würden und wie unsicher das wäre, spricht man über solche Dinge dann sehr viel weniger oder die haben, rutschen in der Aufmerksamkeit irgendwie weg.
Darf ich ganz kurz, weil du gerade den Görlitzer Park erwähnt hast, in unserer hier 6000 Einwohnerstadt gab es eine, ich fand eigentlich eher sehr lustig, aber vielleicht, wenn du gerade nachdem, was du gesagt hast, vielleicht gar nicht so lustiger, aber es gab einen Stadtverordneten, der sich über die 5 Kids, die bei uns im Stadtpark kiffen, beschwert hat und gesagt hat, die Drogenszene wird immer schlimmer, das sind bald Zustände wie im Görlitzer Park. genau, das war meine Reaktion, aber vielleicht sollte ich da auch meinen Blick nochmal ändern und sagen, okay, lass uns das mal ernst nehmen und lass uns mal gucken, ist es vielleicht doch schlimmer, also ist es vielleicht doch mehr als, also weil ich fand das ehrlich gesagt, 5 Jungs, die da irgendwie kiffen, ist jetzt nicht vergleichbar, aber vielleicht sollte man doch genauer hingucken.
Aber man sieht halt auch so die unterschiedlichen Maßstäbe. In meiner Diss war das auch so, dass teils sehr lebhaft erzählt wurde über diesen Ort vorm Bahnhof oder diese Ecke im Park, wo eben sehr wildes Konsumieren von Alkohol beispielsweise stattfindet. Und wenn man da hingesehen hat, waren das dann so 2-3 Leute auf einer Bank, die man da mehrfach getroffen hat, so dass einfach dann im Ländlichen vieles viel kleinräumiger beobachtet wird, aber vielleicht in den Interpretationen der Menschen zu ähnlichen Schlüssen führt.
Ja, ja, und dass es auch sich überlagernde soziale Räume gibt. Also wenn ich an meine Jugend denke, meine Oma hatte immer Angst, dass ich in Kreuzberg bin, weil ich da abgezogen werde, weil ich überfallen werde, weil ich wie Gewalt ausgesetzt bin. Ich war aber in meiner Lebenswelt überhaupt nicht berührt, also kam überhaupt nicht in Berührung mit irgendwelchen Gangstrukturen oder irgendwelchen Milieus, wo ich jetzt besonders bedroht oder gefährdet gewesen wäre. Es wird, mir ist da nie was passiert. Trotzdem gibt es sowas, gab es sowas natürlich auch in Kreuzberg, und wäre ich in einer anderen Szene unterwegs gewesen, hätte mir da durchaus was passieren können.
Und dann bist du aber auch als Punk oder naja, doch erkennbarer, oder, naja, ein bisschen punkiger sahst du damals aus.
Ja, also ich hatte dann Angst, nach Hellersdorf und Marzahn, genau.
U5 nach Hellersdorf zu fahren, das waren dann Räume, in denen man durchaus, also ich hatte da auch immer Respekt mit langen
Haaren. Genau. Also Kreuzberg und Friedrichshain waren meine, eigentlich meine Safe Spaces sozusagen als Jugendlicher, während Lichtenberg, Hellersdorf, Marzahn, der Weg dann raus aus der Stadt, das waren dann die Angsträume. Genau.
Ja. Das ist ja auch das, was ich immer an den sozialkonstruktivistischen oder praxeologischen Raumkonzepten so spannend fand und alltagsrelevant, dass ich halt an gemeinsamen Orten wie einer Straße oder einem Stadtviertel sehr unterschiedliche Räume überlagern. Ich kenne das ja auch, als ich dann als Studi nach Berlin-Lichtenberg gezogen bin und jetzt nach Braunschweig, dass man damals die Nachbarn kaum kannte im Mietshaus, hier so ein bisschen, dass man dann gemerkt hat, man kann diese Bedeutung von räumlicher Nähe für soziale Nähe auch nicht überschätzen, dass es halt vielfach sehr unterschiedliche Lebenswelten sind, die sich wie Schichten überlagern, wo man sehr wenig vom anderen weiß und wo ich dann auch immer gedacht habe, wenn jetzt unser Kind damals schon zur Schule gegangen wäre in Lichtenberg, hätte man auch ganz andere Milieus kennengelernt, ganz andere Bezüge, vielleicht auch Herausforderungen, die einem, wenn man als Studi eigentlich zum einen sehr mobil war, zum anderen eben sein Netzwerk hatte, so gar nicht erschlossen haben.
Und würdest du sagen, dass was Städtisches ist, diese Überlagerung, und dass sie im ländlichen Räumen weniger stark ausgeprägt ist? Oder
ich würde sagen, sie ist anders überall in ländlichen Räumen. Also eben bei meiner Diss habe ich, wie auch in meiner Jugend, gemerkt, dass es zum einen kleinräumiger ist und dass es noch so Institutionen der Begegnung gibt, dass eben alle Jugendlichen auf die gleiche weiterführende Schule gehen, die aus den dörflichen Ortsteilen, die aus dem Stadtzentrum, die aus dem Hochhaus, und dass man sich auch teilweise über die Fußballvereine kennt, auch übers Weggehen, dadurch auch teilweise sehr festgefahrene Vorstellungen voneinander hat, dass es aber in ländlichen Regionen, glaube ich, eben wert ist, viel auf diese versteckten Phänomene zu schauen, dass man die eine Schicht des Lebens sehr schnell entdeckt, das Schützenfest, die Vereine, die Gremien der Regionalentwicklung, aber eben andere Gruppen, wo die Rollläden eher unter sind, wo die Leute eher einsam oder ressourcenschwach, wo sich Menschen stigmatisiert fühlen, die eben genauso hat. Aber auch auf den Blick auf so eine klassische Ausdifferenzierung, dass ich beispielsweise mit Menschen am Eintritt in den Ruhestand gesprochen habe, wie die sich jetzt ihr Leben vorstellen ohne Arbeit und welche Rolle da Ehrenamt spielen könnte, und dass man auch gemerkt hat, es gibt so die klassisch lokal Integrierten, die die Vereine schätzen, die ihre Nachbarn gut kennen, aber auch welche, die beruflich irgendwie in Managementpositionen immer lang gearbeitet haben, viel unterwegs waren, die gesagt haben, sie fahren schon immer irgendwie 200 Kilometer in die Städte zum Lions Club, in die Oper, sie sind auch gerne umgezogen, sie sind auch gerne bei ihren Kindern ganz woanders und die werden das weiter tun, also die waren irgendwie nie richtig vor Ort und werden auch zukünftig nicht richtig vor Ort sein. Und auch in dieser Hinsicht ist, glaube ich, so ein Wohngebiet in einem Dorf auch eine Überlagerung ganz unterschiedlicher Lebensschichten. Ja.
Ich beobachte das manchmal in meinen Interviews mit den Engagierten, vor allem bei Zugezogenen, als so eine falsche Erwartung, die dann manchmal unter großen Schmerzen im Laufe ihres Ankommens dann korrigieren müssen. Also dass sie ankommen mit einer tollen Idee, einem tollen Projekt, solidarische Landwirtschaft oder irgendwas, ein Wohnprojekt, ein Kulturprojekt oder so. Und dann ganz enttäuscht sind, dass das niemanden da in der lokalen Bevölkerung interessiert. Und sich erstmal als scheiternd wahrnehmen. Oh Gott, ich habe jetzt hier was gemacht, jetzt kommt gar keiner. Und ich habe eigentlich gedacht, dass die mir alle
oder fünf Leute sind halt auch schon viel.
Genau, das, genau. Dass sie sagen, naja, du, der Bürgermeister war doch da bei eurer Eröffnung und bei eurem Fest und sogar jemand vom Heimatverein und von der Feuerwehr war da. Und andersrum, gehst du denn zu den Feuerwehrfesten? Gehst du denn dahin? Naja, das ist ein bisschen komisch. Und und wo ich sage, also irgendwann ist das ist wie so ein wechselseitiges Hörnerabstoßen, dass man diese Erwartungen runterfährt und sagt, okay, wir können, hier gibt's auch so ein Prinzip Leben und Leben lassen. Und ich habe eine gute Idee, ich kann die machen, die ist nicht schlecht, nur weil meine Nachbarn damit nichts anfangen können. Gleichzeitig müssen meine Nachbarn aushalten, dass ich Dinge ein bisschen anders mache als sie. Der Trick ist, glaube ich, trotzdem da zu bleiben, trotzdem versuchen, irgendwie, also zu gucken, ja, wo treffen wir uns, wo haben wir gemeinsame Interessen, wo macht es Sinn zu interagieren und wo hat aber auch jeder seinen Tanzbereich und es ist völlig in Ordnung.
Genau, ich glaube, da mache ich mir auch immer klar, dass es sich letztendlich auch um Gesellschaft handelt und nicht um Gemeinschaften im tradierten Sinne, was man ja mit Blick auf die Dorfgemeinschaft oft tut. Und bei dem, was du gesagt hast, finde ich es total spannend, da auch die Vielfalt ländlicher Räume in Deutschland im Blick zu nehmen, weil man ja so klischeemäßig dann schnell an die Städte aus Hamburg und Berlin denkt, die nach MV oder nach Brandenburg kommen und da ihr Ding machen wollen. Aber wie schauen eben solche Konstellationen in einem baden-württembergischen oder Dorf bei Ingolstadt aus, wo schon immer das Neubaugebiet gibt, wo schon immer Zug und Weg, Fort- und Wegzug gab, wo vielleicht dann mehr Pragmatismus, weniger Idealismus viele Zusammenkünfte prägt. Ja, ist, glaube ich, noch viel zu entdecken.
Wir müssen zum letzten Song kommen, würde ich sagen.
Ja.
Und Tobi und ich, wir haben offensichtlich eine gleiche Leidenschaft, nämlich die Powerballade.
Definitiv.
Und deswegen hast du Whitney Houston mit One Moment in Time mitgebracht. Warum? Wir hören rein und dann sagst du.
Today I live, I want to be a day to give. The best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall. And through it all, this much remains.
Wunderbare Kollegin und Forschungskoordinatorin bei uns am Institut spricht immer von Wissenschaft als Geschäft der Misserfolge, wo vieles nicht klappt, manchmal dann zwischenzeitlich doch, wo man auch viel Ausdauer braucht, um was zu erreichen. Und zum anderen kenne ich es eben auch, dass wenn man irgendwie lange an was schreibt oder was kodiert, dass dann so eine gewisse Müdigkeit und Schlappheit irgendwann einsetzt, wo die Powerballade pusht. Mhm. Und da hat sich's bei mir so als heimliches Ritual, das ich jetzt heute öffentlich mache, herausgestellt. Bisschen albern, dass wenn ich eine wichtige Mail abschicke, an potenzielle Multiplikatoren, wenn ich einen Text einreiche oder auch eine Bewerbung, lasse ich, während ich die Taste drücke, One Moment in Time laufen. Und wenn man das auf YouTube guckt, sieht man ja auch diese Sportlerinnen und Sportler, die sich eben dann gegenseitig umschmeißen, über den Haufen fallen, weil sie eben auf diesen Moment hingefiebert haben.
Das war ja der Olympiasong von Seoul, 88.
Genau, 84 Los Angeles, oder?
Nee, 88 Seoul.
Okay.
Habe ich nachgelesen.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das wird ein neues Dogma meiner Selbstbeobachtung, dass ich immer wieder reflektiere und auf meinen Tag zurückgucke und sage, wann war der Moment, der sich einstellte, als die Powerballade pushte?
Vor allem halt auch dann diese Thematisierung der Askese, dass man irgendwie für diesen einen Moment so abstinent war. Das ist ja dann eben, Sportlerinnen und Sportler waren im Internat, haben vielleicht monatelang nur Caesar Salad gegessen, um entsprechend fit zu sein. Und als Wissenschaftler kann man sich da ja auch reinfühlen, wie lange man einsam im Kämmerlein gearbeitet hat, um dann vielleicht das Glück zu haben, dass die Reviewer das irgendwie gut finden, was man da
dann klickt man auf Send.
Und ja, während das auch immer, teilweise habe ich dann Angst, dass ich es noch während des Liedes schaffe, weil ich da jetzt Pech, wenn ich dann abgelenkt bin und das Send erst nach Ausklingen drücke. Aber bis jetzt hat es immer geklappt.
Gute Strategie.
Ist wirklich eine gute Strategie. Und machst du es dann auch an, wenn es dann geklappt hat?
Nicht systematisch. Also ich habe ja noch eine ganze Reihe von anderen Powerballaden für die emotionalen Momente in der Hinterhand. Run von Leona Lewis, Always Bon Jovi oder dieses 7-Minuten-Bread vom Manchester Orchestra. Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich es auch schon getan habe, wenn ich irgendwie eine schöne Zusage oder eine Minor Revision erhalten habe.
Also meine Powerballade, glaube ich, kickt ein bisschen anders, weil ich liebe Lady Gaga und Bradley Cooper mit Cello. Und das ist ja eher so ein Liebessong, ne? Oder so ein Weltschmerz-Song. Also der alte Herr, der irgendwie nicht mehr klarkommt in der Welt und so. Und das mache ich mir sehr gerne an, wenn ich einfach denke, irgendwie ist alles trist und so, mache ich den Song an und merke, man kann es wenigstens schön besingen.
Also als Grundrauschen beim Arbeiten mag ich auch die melancholischen Töne eher, eben jüngst in deutschen Fortuna Ehrenfeld oder Grammar oder hier auch Tom Rosenthal. Und da mag ich auch sehr im Schreibprozess in die Herbstblätter zu gucken, innezuhalten und Musik so zu hören, dass sie einen eher mitnimmt, aber auch nicht ablenkt.
Ja. Ein Ursprung für, also da, warum ich die Idee hatte, diesen Podcast zu machen, war ja auch, weil Meatloaf gestorben war und ich wieder angefangen habe, die ganzen Meatloaf-Hymnen mir anzuhören. Jetzt kriege ich den Songtitel gerade nicht hin.
I won't do anything for that.
For death?
Für dieses, for love heißt
for
das
love. Titel, ja.
Guck auch das Video mal tierisch gerne,
ja. Ja, genau, das andere ist, things may appear closer in the mirror than they are, irgendwie so. Und es geht sozusagen darum, dass wir unsere Biografie immer so erzählen, dass wir eigentlich die Dinge, die damals passiert sind, irgendwie, wir erst später verstehen, wie wichtig sie eigentlich für unser Leben waren. Aber der hat so einige gute Powerhymnen. André ist jetzt komplett raus.
Ich bin jetzt raus, ja. Aber Tobi hat mir einen guten Brocken hingeworfen, nämlich Fortuna Ehrenfeld. Und von denen habe ich so ein Lied, das ich tatsächlich auch immer wieder höre. In so Momenten, das nimm dich selbst einfach nicht so ernst und dann geht es dir besser. Das ist die panamoralische Liebe von Fortuna Ehrenfeld. Irgendwie, es ist noch nicht alles verloren. Und das ist unsere Idee, support your local everything und sag ihnen, wie geil sie sind und dann raus aus dem Getriebe und rein ins Karamell. Und dann driftet der Song total ab in so ein elektrisches Getöne. Und das ist so...
Es gibt auch eine Liedzeile mit Bezug zur Forschung. Wir reden ständig nur von Metropolen und bügeln uns durch die banale Provinz.
Im Ernst? Aber
grundsätzlich ist das auch, dass das halt eben auch schön ist, in schwierigen Zeiten eben auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch sich am Absurden zu erfreuen. Und Ich bin ja, genau, alt geworden und gehe kaum noch auf Konzerte, aber Fortuna Ehrenfeld im Kulturpavillon Hannover war das einzige Konzert, seit ich Braunschweiger bin, wo ich so mit dem Fuß gewippt habe.
Wow.
Okay. Das ist doch ein schöner Abschluss. Aber ich kann diese Podcast-Folge, wir nehmen am 5.11. auf, Tobi. Heute Abend spielt Manchester City gegen Borussia Dortmund. Wir sind beide unter anderem deswegen so gut befreundet, weil wir viele, viele Spiele zusammengeschaut haben. Einmal auch im Stadion gegen Marseille. Manchester oder Dortmund? Nicht als Fußballverein, sondern als Stadt. Welche ist soziologisch interessanter? Als Abschlussfrage.
Wahrscheinlich Manchester. Nicht nur, weil meine Frau ja seit ihrem Auslandssemester dort sehr davon schwärmt, aber halt eben auch, weil da irgendwie sehr spannende Pfadabhängigkeiten sind und ja doch Wiege der Industrialisierung und dann ja auch eine Regeneration, als es mit den alten Industrien nicht mehr so weiterging, wo oft gesagt wird, das hat besser geklappt als anderswo. Und auch natürlich verkehrlich, dass dort irgendwie Busse von 10 Unternehmen fahren und Züge von mehreren. Auch wenn ich Dortmund sehr liebe, aber Dortmund kann man als Teil des Ruhrgebiets als Ganzen sehr schön genießen.
Ja. Ja. Tobi, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Eine sehr dichte Folge.
Hat Spaß gemacht.
Wirklich viele, viele Sachen erfahren. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und wenn alles klappt, geht's um digitale Räume. Als nächste Folge. Und bis dahin, vielleicht die bei uns auf Instagram, die uns auf Instagram folgen, haben vielleicht schon gesehen, dass wir gerade euch dazu aufrufen, auch auf Instagram dazu aufrufen, indem wir uns in öffentlichen Räumen bewegen, unter anderem ich vor allen Dingen, dazu aufrufen.
Daniel hat seine humoristische Seite entdeckt.
Genau, ich versuche die Algorithmen zu knacken. Also folgt uns gerne auf Instagram und schickt uns euren Song des Jahres. Wir haben schon 10 Songs, haben wir schon auf unserer Liste, über die wir sprechen können, aber es können auch noch ein paar mehr werden. Das wird eine coole Folge. Und wie immer der Aufruf, wir sind so ein kleiner Nischen-Podcast, aber wenn ihr uns liked, also es liken uns nur 10% von denen, die uns hören, ungefähr, sogar, je nachdem, also so im Durchschnitt zu ungefähr 10% von denen, die uns hören. Wenn uns 100% liken würden, dann würden wir in den Algorithmen bei Spotify schon viel weiter oben sein. Also macht einfach da mal so ein Sternchen-Button. Das Gute daran ist, dass wir so wenig geliked werden, ist, dass wir 5,0 Punkte von 5 möglichen Punkten haben. Das ist wiederum das Gute. Genau, liked uns und empfiehlt uns weiter. André, möchtest du auch noch?
Nö, ich bin jetzt gespannt auf die Whitney Houston Challenge, auf die du uns noch einladen wolltest. Die wird man wahrscheinlich auch bei Insta dann irgendwann
Genau, die kommt dann während sehen. Der Folge raus. Und das Schöne für unsere ZuhörerInnen ist auch, dass sie das Ergebnis vom Spiel heute Abend dann auch schon wissen, ob Dortmund oder Manchester City gewonnen
ja.
hat. Tschüss,
bis ihr bald. Beiden.
Tschüss, danke, Tobi. Gerne. Tschüss.
Das war Folge 39. Mit Tobias Mettenberger und hier kommt noch ein ganz kleiner Nachtrag aus dem Schnittraum, denn kurz nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, hat Tobi mir noch eine Nachricht geschickt und hat einen kleinen Ausschnitt dabei gehabt von einem angenommenen Artikel. Also die Powerballade, die pusht, die bringt auch tatsächlich Erfolg. Nur so als kleiner Hinweis. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss. Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.